Und ich sage immer, selbst wenn ich dann schlussendlich vielleicht sogar 2% weniger Rendite mache als mit einem ETF, was ich in dem Prozess lerne über Firmen, über Unternehmen, das bringt mich alleine karrieretechnisch so viel mehr weiter, dass mir im Zweifel die Rendite sogar egal, sondern das ist einfach ein Thema, das so relevant ist in allen anderen Lebensbereichen. Das ist für mich einer der Hauptgründe, warum ich dann auch in Einzelaktien investiere.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Disclaimer: Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder alle mit eingeschaltet habt. Ja, heute habe ich einen sehr spannenden Gast bei uns im Podcast, den viele von euch wahrscheinlich auch schon mal gehört haben, denn er selbst ist bei einem Podcast mit dabei namens Ohne Aktien wird schwer. Und zwar ist Noah Leidinger heute zu Gast. Noah, schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich drauf.
Ja, Noah, viele kennen dich bestimmt schon, aber manche kennen dich vielleicht noch nicht, weil sie noch nicht euren Podcast gehört haben. Vielleicht kannst du dich ja mal selbst mal noch mit 2, 3 Sätzen vorstellen.
Ja genau, wie du gesagt hast, ich heiße Noah. Ich bin schon relativ lang im Finanzbereich irgendwie aktiv und auch in diesem Finanz-Influencer-Bereich, aber tatsächlich lange Zeit eher im Hintergrund. Das heißt, ich habe dann irgendwie für YouTuber so Skripte geschrieben, da ein bisschen mitgearbeitet. Ich hatte dann auch mal eine Plattform für Aktienanalysen, die aber relativ unterm Radar geflogen ist. Also damals habe ich noch irgendwie in Facebook-Gruppen dann so Analysen gepostet. Dividendengruppe hieß die damals, das war eine ganz legendäre Facebook-Gruppe. Und dann bin ich tatsächlich nach meinem Auslandszivildienst, ich komme ursprünglich aus Österreich, da muss man noch Zivildienst oder Militärdienst machen, bin ich dann zu OMR gekommen, zu dem Ohne Aktien wird schwer Podcast. Das ist ein täglicher Börsenpodcast, immer so 12 Minuten, den wir gemeinsam mit Trade Republic gestartet haben. Und genau, seitdem mache ich das als Host und rede dann jeden Tag irgendwie 12 Minuten über die Börse. Einmal natürlich über die News, also was war gestern los, aber der Hauptteil ist eigentlich auch dieser Analyseteil, den wir machen. Und da erzählen wir dann immer über eine Firma, 3 Minuten, was macht die Firma speziell. Oft sind es auch irgendwie Geschichten, zum Beispiel gestern hatten wir im Podcast die Geschichte, wie Lockheed Martin irgendwie das Silicon Valley mitgeprägt hat und das sozusagen ins Leben gerufen hat. Das heißt, so eine Mischung aus teilweise ganz harten Aktienanalysen, teilweise eher Geschichten, teilweise Unternehmergeschichten und das alles in 12 Minuten, 5-mal die Woche.
Also jeder, der gerne Finanzpodcasts anhört, jeder wird da bestimmt schon mal drüber gestolpert.
Ich hoffe.
Ja, hoffen wir es doch mal. Wenn nicht, dann ist jetzt der Zeitpunkt, da mal vorbeizuschauen. Die Podcast-Folgen sind ja auch immer schön snackable sozusagen geschnitten auf 10, 12 Minuten. Wie sind aber euch immer die Vorbereitungen auf die Podcasts? Also macht ihr das Ganze immer in der Früh oder macht ihr das immer am Abend davor, dass ihr euch die wichtigsten Nachrichten zusammen sucht oder Geschichten, also wie läuft das bei euch im Content-Team eigentlich ab?
Also tatsächlich ist es ein relativ langer Prozess und auch ein aufwendiger Prozess, weil wir schon versuchen, einfach qualitativ gute Inhalte zu machen und gerade dieser Analyseteil, wo du ja wirklich dir eine Firma anschauen musst und wenn ich jetzt 3 Minuten über eine Firma erzähle, muss ich sie mir natürlich ein bisschen länger anschauen, weil gleich muss das runterbrechen schlussendlich, aber ich muss ja viel mehr wissen als das, was ich sage, weil ich kann jetzt nicht sagen, okay, die Firma ist schlecht, weil ich mir eine Kennzahl angeschaut habe, sondern ich muss mich ja schon damit ein bisschen beschäftigen und tatsächlich haben wir auch ein relativ großes Redaktionsteam dahinter, also es gibt neben mir noch Christoph Damm, Pascal Geig und Florian Adomeit, die eigentlich Vollzeit, Florian Adomeit nicht mehr ganz Vollzeit, aber auch einen großen Teil seiner Zeit da investiert und wo wir wirklich eigentlich den ganzen Tag dann recherchieren. Das heißt, es gibt morgens so eine Redaktionssitzung, da legen wir dann die Themen für den Tag fest, also diese 2 Analysen, die macht dann jemand und dann gibt es immer irgendjemanden, der die News runterschreibt und dann schaut sich derjenige halt den ganzen Tag die großen Newsseiten an und dann schlussendlich gibt es ein Skript am Abend und dann sprechen wir das abends ein, meistens so gegen 8, 9, wenn es mal Quartalszahlen gibt, gehen wir auch mal um 11 ins Studio, um dann halt die Quartalszahlen aus den USA nochmal reinzunehmen. Okay, krass. Das ist tatsächlich was, das haben wir anfangs, als der Podcast gestartet wurde, hat den noch Philipp Westermeier auch mitgemacht. Und da war sozusagen dem Team damals noch nicht so bewusst, dass es ja an der Börse irgendwie Schlusskurse gibt. Und dann hat Philipp teilweise vorgelesen, um 16 Uhr halt, ja, der DAX ist gestern 5% abgeschmiert. Und dann haben die Leute am nächsten Tag geschaut und gesagt, der DAX ist gestern irgendwie 2% gestiegen. Was hat der denn erzählt? Weil die halt um 16 Uhr aufgenommen haben. Und das heißt, um da aktuell zu sein, muss man das irgendwie dann eher abends aufnehmen, auf jeden Fall nach Börsenschluss in Deutschland. Und wenn es halt Quartalszahlen oder große Ergebnisse gibt, muss man auch noch die US-Börsen abwarten.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn, aber schaut dann bei euch der Arbeitstag aus, dass ihr um 8 Uhr im Office seid bis 8 Uhr abends oder wie macht ihr das dann immer?
Ja genau, es ist unterschiedlich, also die meisten Kollegen kommen dann halt eher ein bisschen später rein, wir machen dann um 10:30 diesen Redaktionscall, aber dann kann man halt danach nochmal irgendwie in der Runde joggen gehen oder so und dann kommt man eher erst gegen Mittag rein und dann geht es aber schon ein bisschen länger, also bis 8, 9, Meistens müssen wir dann nochmal über die Folge drüber hören, da ist es auch oft irgendwie 10 Uhr oder 11 Uhr abends. Das heißt, es ist dann ein relativ langer Tag, aber man hat dafür am Vormittag ein bisschen mehr Freizeit. Genau. Und am Freitag kommt ja sozusagen, wir müssen am Sonntag aufnehmen, aber dafür müssen wir am Freitag nichts aufnehmen.
Okay, spannend. Also kann man zusammenfassen, ihr seid dann 3, 3,5 Leute, die komplett für den Podcast bei OMR, also ohne Aktien wird schwer, eigentlich angestellt seid.
Genau. Dann gibt es noch einen Audio-Producer sozusagen, Ole, der die ganzen Folgen immer schneidet, der auch dafür sorgt, dass wir haben immer so kleine Snippets drin, und das, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Und wir haben dann auch noch so externe Experten, vor allem die Sabrina Kessler ist das mittlerweile, die tatsächlich in New York lebt und eigentlich für große TV-Sender an der Wall Street berichtet, wo man natürlich auch sieht, sie steht irgendwie vor dem Wall Street-Gebäude. Bei uns im Podcast denken die Leute oft, dass es einfach gelogen ist, dass wir sagen, wir haben eine US-Korrespondentin, aber die sitzt in Wahrheit auch in Hamburg. Aber die ist tatsächlich in den USA und bringt von dort so ein bisschen die Insights mit, ist da öfter auch auf dem Börsenparkett und saugt so ein bisschen diesen Vibe auf.
Ach, wie cool. Wir haben ja jetzt auch im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen über deine Aufgaben letzten Endes beim Podcast. Du hast ja gemeint, du bist ja nicht nur in Sachen Podcast dabei, sondern auch ein bisschen in Sachen Investments, also Investmenttätigkeiten bei OMR. Möchtest du uns da noch ein paar Insights geben, was da noch deine Tätigkeit bei OMR ist?
Genau, also Investments klingt jetzt zu groß, aber schlussendlich ist das so entstanden, dass eigentlich vor allem Flo Adomeit und ich zu OMR gekommen sind, ursprünglich eben durch den Podcast, aber wir mit OMR natürlich ein sehr enges Netzwerk in die ganze Startup-Welt haben und da immer wieder Anfragen reinkommen, vor allem an den Gründer Philipp Westermeier, ob er nicht irgendwie in Startups investieren will. Er hat das dann ein paar Mal gemacht, aber halt nur im ganz kleinen Ausmaß und auch nicht wirklich strategisch. Und dann hat er irgendwann gesagt, schaut ihr euch die Dinge mal an, unterhaltet ihr euch mit den Gründern, ihr könnt das irgendwie besser einschätzen oder auch gut einschätzen, ich habe einfach keine Zeit dafür. Und das ist jetzt so der zweite Teilbereich, der sich dazu entwickelt hat. OMRX heißt das, so eine Beteiligungsgesellschaft. Und da haben wir mittlerweile so 13, 14 Beteiligungen, wo wir halt dann irgendwie eine kleine Summe investieren, aber dann vor allem versuchen, die Unternehmen anders zu unterstützen, irgendwie mal Feedback zu geben, mal eine Intro zu machen an wichtige Kontakte und dann halt so ein kleines Portfolio an Startups aufzubauen.
Okay, ja, mega spannend. Ich meine, einerseits fokussiert sich ja eigentlich euer Podcast hauptsächlich auf Aktien, aber andererseits kümmert ihr euch dann auch noch um Unternehmensbeteiligungen bzw. Startups. Inwieweit unterscheiden sich dort die Investment-Szenarien? Weil ich meine, das sind ja komplett wieder zwei andere Sachen. Bei Aktien schaut man aufs KGV, EBIT-Margen, aber wie macht ihr das dann sozusagen bei Startups?
Aber bei Startups ist halt der große Unterschied, dass wir investieren noch relativ früh noch in die Startups und oft gibt es dann halt schon ein Produkt, aber es gibt jetzt noch nicht irgendwie langfristige Daten, wo du dir die Umsatzentwicklung anschauen kannst. Und das heißt, du wettest eigentlich vor allem zum einen auf die Idee natürlich, aber auch vor allem auf das Gründerteam. Das heißt, du sprichst mit den Gründern und hast das Gefühl, okay, sind das irgendwie Typen oder Typinnen, die eine große Firma aufbauen können. Und das heißt, es geht sehr stark nach dem Team, nach der Idee und natürlich auch so nach der ersten Traction, nennt man das. Das heißt, man sieht mal, okay, da gibt es erste Kunden, die finden das Produkt irgendwie gut, die haben ein Produkt gefunden, das in den Markt passt. Und generell ist die Investitionslogik eine andere, weil du bei Startups eigentlich immer sagst, du investierst in 10 Startups und 9 davon werden wahrscheinlich gar nichts, aber eins wird so erfolgreich, eins wird irgendwie ein Google oder ein Uber im besten Fall. Und dann alleine dieses eine Investment ist so erfolgreich, dass dir die ganzen anderen Verluste egal sind, weil das verhundert oder vertausendfacht sich halt und dann sind halt die anderen Verluste nicht so wichtig, während du an der Börse ja willst du eigentlich nie einen Totalverlust haben und in der Startup-Welt ist es ganz normal, dass du einen Totalverlust hast. Wenn du da keinen Totalverlust hättest, bist du wahrscheinlich sogar zu wenig risikoaffin und müsstest eigentlich sogar mehr ins Risiko gehen.
Ja, bevor wir dann jetzt noch ein bisschen deutlicher aufs Thema Aktien zu sprechen kommen, würde es mich aber trotzdem mal interessieren, bei euch die Startups. So, was sind vielleicht so 1, 2 spannende Startups, in die ihr investiert habt?
Also ein Startup, das man vielleicht auch kennt, also auch eine gewisse Börsenconnection hat, ist Koro, diese Online-Drogeriekette. Da ist ja auch die Social Chain investiert, die an der Börse notiert ist. Und da sind wir tatsächlich auch ein bisschen später rein, erst in der Series A. Und die machen halt so einen Online-Supermarkt sozusagen, sind aber schon sehr groß. Also sie machen irgendwie in der Höhe von 100 Millionen, mehr als 100 Millionen Umsatz, also schon wirklich eine große Firma eigentlich. Vielleicht bei den bisschen kleineren und unbekannteren Startups ist noch Apinio, das ist so ein Marktforschungstool, die haben versucht, die Marktforschung zu revolutionieren, sind damit auch sehr erfolgreich. Und was auch relativ gut läuft, ist Charles, das ist so ein WhatsApp-Newsletter-Tool, das heißt, da kann man über WhatsApp Newsletter verschicken und da gibt es nicht so viele Anbieter, die das technisch anbieten können. Und die haben letztens eine Runde mit Salesforce gemacht, wo Salesforce eine relativ große Summe dann in Charles investiert hat und das ist auch ein Investment, das relativ gut läuft.
Okay, mega spannend. Und sozusagen die Startups, die klopfen eigentlich bei euch eher immer an oder schaut ihr selbst dann immer nach Startups?
Nee, genau, das ist eigentlich so, wir gehen, man nennt das, man geht nur nach Inbound. Das heißt, wir gehen nie an Startups raus und sagen, hey, wir wollen in euch investieren, sondern man kriegt eigentlich Startup-Deals rein und spricht dann mit denen. Obwohl das nicht immer von den Gründern selbst kommt, sondern oft auch von anderen Investoren. Das heißt, man baut sich dann über die Zeit so ein Netzwerk an anderen Startup-Investoren auf und die denken dann, okay, da könnte vielleicht noch OMR ganz gut dazu passen, vom Thema her, vom Netzwerk her, und dann sprechen die einen an und sagen, hey, wollt ihr mal mit den Gründern sprechen? Das heißt, es gibt so verschiedene, man nennt das Ganze Deal-Flow sozusagen, und der kommt aus verschiedenen Richtungen. Oft gibt es halt so Leute, die einen einfach so anschreiben, aber das meiste kommt tatsächlich eigentlich über andere Investoren.
Und jetzt zurück zu dir, Noah. Thema Aktien, Faszination Aktien. Wie kam es eigentlich dazu? Also wann bist du zum ersten Mal eigentlich so über den Begriff Aktien gestolpert? Was war deine erste Aktie? Also wie war dein kompletter Aktien-Journey?
Es war bei mir tatsächlich relativ random. Also in meiner Familie hat niemand was mit Aktien zu tun. mein Vater noch meine Mutter haben jemals überhaupt Aktien besessen. Und ich bin dann tatsächlich durch den YouTube-Algorithmus auf das Thema gestolpert. Ich habe damals so, da war ich 12, 13 Jahre, habe ich so Fitness-YouTuber verfolgt. Und dann gab es einige, die so in diese Business-Schiene gerutscht sind, also oft auch eher so motivational, coaching-mäßig und so. Da bin ich zum Glück nicht drauf hängen geblieben, sondern bin dann durch den YouTube-Algorithmus halt auf so Aktienvideos auch gestoßen, wo ich dann das erste Mal halt so Erklärvideos gesehen habe, okay, was ist eine Aktie und so. Und das hat mich aus irgendeinem Grund dann mit 13 Jahren relativ schnell fasziniert. Vor allem, glaube ich, auch durch die Einblicke, die man da bekommen hat. Ich hatte zum Beispiel in meiner Schule eine Klassenkameradin und ihr Vater war Chef bei einem großen börsennotierten Unternehmen in Österreich. Und dann konnte ich auf einmal einsehen, das ist ja öffentlich bei den Vorständen, wie viel die verdienen. Und das fand ich dann natürlich faszinierend zu wissen, wie viel der Vater von der verdient. Das habe ich dann auch vielleicht ein bisschen zu vielen Leuten erzählt. Aber das waren so diese Einblicke, wo ich dachte, boah, krass, man kann ja in der Wirtschaft da so viel sehen. Und dann auch irgendwie was Lehrer oder so damals gar nicht wussten, wo ich dann wusste, okay, so und so funktioniert das. Und ich glaube, dieser Bezug zur realen Wirtschaft hat mich damals tatsächlich schon fasziniert. Und dann bin ich halt mit 13 habe ich meine erste Aktie gekauft, dann auch relativ schnell angefangen, wie gesagt, als Freelancer irgendwie zu arbeiten, so eine eigene Analyseplattform zu machen, und so bin ich dann immer tiefer in das Thema eigentlich reingerutscht.
Okay, jetzt ganz kurz, was hat der Papa verdient? Ich glaube, das interessiert jetzt jeden Zuhörer.
Boah, ich glaube, es war so klassisches Vorstellungsgehalt, so um 1 Million oder so.
Okay, ja. Gut. Das sind dann schon interessante Kennzahlen, wenn man das als 13-Jähriger hört, ne?
Ja, das war, und das siehst du wirklich bei jeder börsennotierten Firma. Das hat mich wirklich fasziniert, was du da für Zahlen sehen kannst, was du für Einblicke hast. Und das ist ja bis heute schon was ich irgendwie spannend finde, da, dass man so einen Einblick hat, den man ja sonst eigentlich nicht kriegt. Und was ja alles auch vollkommen öffentlich ist, aber die meisten Leute wissen halt gar nicht, dass man so tief eigentlich reinschauen kann.
Und du hast dann mit 13, 14 deine erste Aktie gekauft?
Genau, damals noch über das Depot. Also ich habe dann ein Depot im Namen von meinem Vater eröffnet, weil ich natürlich noch nicht durfte. Und dann habe ich erstmal so ganz klassisch mit ETF-Sparplänen angefangen. Und dann meine erste Einzelaktie war tatsächlich Bayer nach der Monsanto-Übernahme, weil ich natürlich als klassischer Value-Investor der Überzeugung war, okay, Bayer ist jetzt viel zu stark abgeschmiert, die Übernahme macht Sinn, das ist vom KGV her super günstig gerade. Habe das damals gekauft und vielleicht einige werden wissen, dass Bayer niemals mehr so teuer war, wie sie damals waren, sondern seitdem eigentlich nur abgeschmiert sind, weil die Börse es halt doch ein bisschen anders gesehen hat. Das heißt, meine erste Aktienerfahrung war tatsächlich eher eine negative Lernerfahrung. Und ich glaube, das Gute war, dass ich eigentlich jahrelang dann noch davon überzeugt war, dass es irgendwann nach oben gehen wird. Und bis ich da mal gemerkt habe, okay, das erste Investment war ein schlechtes Investment, war ich dann noch so tief im Thema drin, dass mich das nicht mehr demotiviert hat.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, meine erste Aktie, die ich mir damals gekauft habe, war beispielsweise Snapchat. Weil ich mir gedacht habe, so ey, die schmieren gerade ab von den Quartalszahlen, aber irgendwie benutzt doch jeder Snapchat. Und ich meine, der Kurs war ja davor mal, keine Ahnung, bei 13, 14 Euro, dann wird sie ja safe dann auch wieder zurückgehen. Und ja, da habe ich dann letzten Endes auch so ein bisschen ins fallende Messer gegriffen und eigentlich auch durch diese Fehlentscheidung damals eigentlich mich auch dann tiefer mit der Materie beschäftigt. Wahrscheinlich sind solche Fehler eben umso besser am Anfang, weil sonst hat man vielleicht so das Gefühl, ah, okay, hey, ich hatte mit meiner damaligen Strategie recht, deswegen werde ich beim nächsten Mal auch so recht haben. Von dem her tun solche Fehler wahrscheinlich am Anfang gar nicht mal so weh. Letzten Endes gut, tun kurzfristig schon weh, aber langfristig ist, glaube ich, das Beste, was eigentlich einem passieren konnte. Wie hat sich seitdem eigentlich dann dein Journey in Sachen Aktien, ETFs, Anlagestrategie geändert? Also wie bist du dann weiter vorgegangen? Wie investierst du aktuell? Das würde mich mal sehr interessieren.
Ich mache tatsächlich immer noch relativ viel passiv, also ich habe immer noch diese Sparpläne, die ich dann halt ausgebaut habe, aber die ich auch im Grunde seitdem weiterlaufen lassen habe, in die großen ETFs halt, ganz, ganz klassisch, und da mache ich hin und wieder so Einzelaktieninvestments, aber sozusagen dann schon relativ nicht so stark gestreut, sondern dann wirklich dezidiert, dass ich sage, okay, die und die Firma finde ich gut und da mache ich jetzt mal ein Investment, aber auch gar nicht die Illusion, dass ich sage, okay, ich bin mir jetzt sicher, ich werde jetzt auf jeden Fall den Markt schlagen oder so, sondern meine Faszination für Einzelaktien kommt eigentlich wirklich eher daraus, dass ich mir denke, okay, dieser Einblick in der Wirtschaft, das zu verstehen, das fasziniert mich. Und ich sage immer, selbst wenn ich dann schlussendlich vielleicht sogar 2% weniger Rendite mache als mit einem ETF, was ich in dem Prozess lerne über Firmen, über Unternehmen, das bringt mich alleine karrieretechnisch so viel mehr weiter, dass mir im Zweifel die Rendite sogar egal, sondern das ist einfach ein Thema, das so relevant ist in allen anderen Lebensbereichen. Das ist für mich einer der Hauptgründe, warum ich dann auch in Einzelaktien investiere. Aber sozusagen ein großer Teil immer noch ETFs und dann natürlich irgendwie man macht mal Krypto oder so, aber jetzt nicht mit einem großen Teil des Vermögens.
Okay, und was waren dann so deine letzten Investments in Einzelaktien?
Ein Investment war Dino Polska. Das ist eine polnische Supermarktkette.
Wie kommt man auf sowas?
ich weiß, die habe ich über den Business Breakdown Podcast. Ist ein sehr empfehlenswerter Podcast, sehr hörenswerter Podcast, habe ich die entdeckt. Und das ist eine polnische Supermarktkette, die machen in kleinen polnischen Dörfern, wo die ganzen großen Supermarktketten gar nicht hingehen, weil es sich nicht lohnen würde, machen die so kleine Stores. Die Stores haben immer so ein Format, paar hundert Quadratmeter, relativ günstige Produkte. Und das Ding ist, dass in diesen ganzen Dörfern die Tante-Emma-Läden aussterben. Und das heißt, die gehen eigentlich mit den Supermärkten rein, sind natürlich sofort günstiger als die Tante-Emma-Läden, haben eine bessere Auswahl. Und meistens haben diese Tante-Emma-Läden ohnehin gar keine Nachfolge. Das heißt, die Konkurrenz stirbt sozusagen nach und nach aus. Und die rollen das in ganz Polen aus. Die wachsen jedes Jahr mit 30%, wirklich wie so ein Uhrwerk, schon seit Jahren mit 30%. Und die haben seit, glaube ich, 2007 um die 2000 Stores eröffnet und haben keinen einzigen geschlossen. Also die haben wirklich so ein komplett berechenbares Modell, das man immer weiter ausrollen kann. Dem Gründer gehören irgendwie noch 50% an der Firma. Okay. Und der wollte ursprünglich auch gar nicht an die Börse gehen, aber der hat mal Geld gebraucht und dann hat ihm so ein Private Equity Investor, also noch ein privater Investor, Geld gegeben. Und der hat dann seine Anteile dann mal an der Börse verkauft. Aber der Gründer hat immer noch keinen Bock auf die Börse und ein Analyst ist da mal hingefahren in deren Headquarter und wollte halt mit dem sprechen, was Analysten ja häufiger machen, dass man irgendwie mal mit dem Vorstand spricht. Und ja, dann hat irgendwie der gesagt, nee, er hat keinen Bock drauf. Er kann mit dem CFO sprechen, aber mit ihm will er jetzt nicht sprechen. Also es ist eine wirklich verrückte Geschichte, aber ein sehr attraktives Modell. Ist mittlerweile auch schon relativ teuer bewertet, aber ist halt so ein Modell, das du eigentlich jahrelang weiter durchziehen kannst und was sozusagen langfristig über 10, 20 Jahre einfach immer mehr Zinseszinseffekte haben wird und da so compounden wird.
Okay, ja, mega spannend. Also über das Unternehmen habe ich, glaube ich, noch nie was gehört. An alle Zuhörer da draußen, vielleicht gibt es dann auch mal eine Aktienanalyse über dieses Unternehmen, aber hört sich mega spannend an. Also es sind sozusagen die einzelnen Aktien, in die du investierst, dann letzten Endes Aktien, die eigentlich fast gar keiner auf dem Radar hat, also wirklich so absolute Small Caps oder auch ab und zu mal so eine Blue-Chip-Aktie, wie beispielsweise wenn Meta nach Quartalszahlen abrutscht oder Adidas.
Genau, also meistens sind es eher so unbekanntere Firmen, aber genau Meta zum Beispiel habe ich gekauft, das habe ich noch ein bisschen zu früh gekauft, also ich habe noch einen großen Teil des Abschwungs mitgenommen, aber natürlich dieses Jahr hat es dann schon mehr Spaß gemacht, die zu haben. Ein Salesforce hatte ich mir auch gekauft im Abschwung und so, also auch diese Blue-Chip-Firmen, wenn ich die sehr günstig finde, aber wie gesagt, oft auch diese eher unbekannteren Firmen, weil ich sie halt auch irgendwie nochmal spannender Firma finde und es gibt halt irgendwie 20.000 Analysten, die sich Meta anschauen, aber es gibt vielleicht einen Analysten, der sich mal Dino Polska angeschaut hat, obwohl die jetzt, ich weiß nicht, wo die börsenwerttechnisch stehen, ich glaube auch schon so 10 Milliarden oder so.
Okay, spannend. Und bist du dann komplett streng bei Buy and Hold, weil du sagst jetzt auch bei Dino Polska, die haben schon eine sehr hohe Bewertung oder denkst du dir dann ab und zu mal so, ey, haben jetzt eine hohe Bewertung oder Meta ist jetzt gut gelaufen, ich verkaufe und schichte dann auf meine ETFs um?
Es kommt sehr stark auf den sozusagen auf den Grund an, wieso ich investiert habe. Bei Meta würde ich jetzt sagen, wenn da jetzt eine sehr hohe Bewertung wäre, würde ich auch wieder verkaufen, weil ich jetzt nicht sicher bin, dass Meta in 10, 20 Jahren noch immer eine der dominanten Firmen ist. Das war eher ein Investment, wo ich gesagt habe, okay, aktuell rein auf Cashflow-Basis finde ich die einfach zu günstig. Und sozusagen, wenn sie diese Bewertung wieder erreichen, dann verkaufe ich auch. Bei Dino Polska ist es eher so, das ist eine Firma, wo ich eigentlich schon glaube, dass die einfach über Jahre, über 10, 20 Jahre so wachsen können. Die können auch noch international expandieren da in der Gegend. Und das ist dann eher was, wo ich sage, okay, das lege ich mir jetzt ins Depot und rühre das eigentlich 20 Jahre lang nicht an. Und da müsste schon, klar, wenn die jetzt irgendwie andere Zahlen vorlegen und man sieht, okay, das Modell funktioniert nicht mehr, würde ich natürlich auch verkaufen. Aber solange sich das so weiterentwickelt, ist das eine Aktie, wo ich sage, auch unabhängig von der Bewertung halte ich das eigentlich.
Klassisch Buy and Hold dann auf jeden Fall. Und wie stehst du dann zum Beispiel zum Thema Kryptowährungen?
Finde ich mega spannend, das Thema. Ich höre mir zum Beispiel auch gerne von meinem Kollegen den Alles-Coin-Nichts-Muss-Podcast an. Das wurde ja auch, das macht mein Kollege gemeinsam mit einem Kryptomillionär, der ganz früh bei Ethereum mitgearbeitet hat. Und die sprechen dann auch wirklich über so die technologischen Hintergründe, was es jetzt für neue Updates gibt, was da passiert in den ganzen DeFi-Protokollen. Also wirklich schon relativ nerdig. Das finde ich mega spannend. Rein aus Investment-Sicht ist es für mich immer noch so, dass ich sage, okay, das ist auf jeden Fall irgendwie Spekulation aus meiner Sicht. Aber sozusagen, ich verliere jetzt auch nichts, wenn ich da mal 1.000 Euro reinstecke. Vielleicht ist das in 10, 20 Jahren enorm viel wert, vielleicht ist es nichts wert. Aber ich würde es immer bereuen zu sagen, okay, das habe ich nicht mitgenommen irgendwie. Und das heißt, ich habe ein bisschen Ethereum, ein bisschen Bitcoin, aber ich bin jetzt weder damit in einem sehr großen Teil investiert, noch der Hardcore-Believer. Aber ich glaube schon, dass ich sowas wie Bitcoin alleine durch die Marke, dass es mittlerweile aufgebaut hat, dass es jeder kennt, dass es sich schon so ein bisschen etabliert hat als auch alternatives Asset, dass das jetzt mal was ist, was jetzt so schnell nicht verschwinden wird. Und Ethereum ist halt was, wenn tatsächlich die Blockchain-Technologie immer weiter voranschreitet, ist das eine der führenden Plattformen oder zumindest die stärkste Plattform, die jetzt schon so bekannt ist.
Ja, das stimmt. Das sind auf jeden Fall gute Punkte in Sachen Kryptowährung, weil ich meine, das ist so schwer. Also Kryptowährung, man weiß es letzten Endes nicht. Spekulation oder Investition für uns Aktienanleger ist es natürlich dann eher so ein Thema Spekulation, weil ich meine, du kannst es einfach nicht bewerten dahinter. Also du hast letzten Endes kein Fundament, wo du sagen kannst, ey, hier wird eine Dienstleistung oder irgendwas hergestellt. Deswegen ist es immer ziemlich schwer. Kommen wir mal zurück zum Thema Bewertungen. Wie bewertest du eigentlich so Aktien? Also wenn du sagst, hey, du möchtest jetzt in eine Aktie reingehen.
Also erstmal schaue ich mir natürlich so die klassischen Kennzahlen an. Das ist so das Erste, was mich anguckt, irgendwie KGV, Umsatzmultiple, das ein bisschen ins Verhältnis zum Wachstum setzen, zu den Margen. Man hat ja da auch mit der Zeit so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt, was jetzt irgendwie solide Verhältnisse sind, was günstige Verhältnisse sind. Und dann, bevor ich investiere, mache ich aber tatsächlich meistens eine Discounted Cashflow-Analyse. Das heißt, ich baue mir wirklich ein Modell, schätze den Umsatz ab in den nächsten Jahren, die Margen ab in den nächsten Jahren, den Kapitalbedarf und baue mir da so ein Cashflow-Modell, das ich dann noch abzinse und wo ich dann wirklich versuche, so einen fairen Wert zu ermitteln. Das ist, man ist natürlich da nie dran, man ermittelt natürlich nie den wirklichen fairen Wert der Firma, weil man das ja gar nicht abschätzen kann in Zukunft. Aber alleine diese Übung, sich mal wirklich tief Gedanken zu machen, okay, wie ist jetzt die Wachstumsprognose, was sind jetzt die konkreten Wachstumszahlen, die ich annehme, ist, finde ich, oft eine sehr gute Übung. Weil klar, die meisten, also es wird ja immer kritisiert bei den DCF-Modellen, da sind so viele Annahmen drin, die können gar nicht alle stimmen. Dann kann auch der Wert nicht stimmen. Aber das Ding ist, wenn ich jetzt so grob Pi mal Daumen schätze, was ein günstiges KGV ist, habe ich da implizit auch sehr viele Annahmen drin. Nur ich mache mir nie wirklich konkret Gedanken darüber, okay, was sind jetzt wirklich meine Annahmen? Und das finde ich bei so einem Discounted Cashflow-Modell ganz, ganz attraktiv. Und da übrigens zurück nochmal zu Ethereum. Man kann theoretisch auch eine Kryptowährung wie Ethereum mit einem Discounted Cashflow-Modell bewerten.
Echt?
Weil ja sozusagen, es gibt ja auf der Blockchain Transaktionsgebühren, ja, die in Ethereum bezahlt werden. Und eigentlich kann man Ethereum sozusagen als eine Firma sehen, die eigentlich Platz auf der Blockchain verkauft. Mhm. Und dafür kassiert die Firma als Umsatz Transaktionsgebühren. Und das heißt, theoretisch könntest du einfach die Transaktionsgebühren in Zukunft abschätzen und abzinsen und kommst dann auf einen fairen Wert.
Ach, spannend. Hast du das schon mal gemacht?
Ich habe mal einen LinkedIn-Post vor 2 Jahren, glaube ich, war das sogar dazu gemacht. Ich kann euch das Modell mal schicken. Okay. Im Nachhinein können wir das in die Shownotes packen. Also ich habe es nicht selbst durchgerechnet, aber ich habe von so einem Krypto-Nerd gesehen, wie der das durchgerechnet hat. Das ist jetzt natürlich sehr grob, ne, weil die Transaktionsgebühren fließen jetzt auch nicht direkt als Holder zu. Steuerliche Thematiken sind alle nicht mit drin, aber du kannst es zumindest mal so annähern und dann ein Gefühl dafür bekommen.
Okay, spannend. Und weißt du noch, was da ungefähr als fairer Wert drinnen stand bei seiner Analyse?
Ich weiß nicht mehr, müsste ich raussuchen. Ich schicke euch das mal nachher, dann kann sich jeder angucken.
Okay, dann machen wir das so. Jetzt Thema Discounted Cashflow-Methode. Was sind noch so alles für fundamentale Kennzahlen, wenn du in ein Unternehmen investierst, was dich besonders interessiert?
Also ich glaube, es gibt halt so die klassischen Kennzahlen. Ich glaube, was sich tendenziell Leute ein bisschen zu wenig anschauen, sind tatsächlich so Bilanzthemen, weil alle immer sehr stark auf Umsatz, auf Marge und dann auf KGV fokussiert sind. Aber zum Beispiel, was ich ganz spannend finde, es gibt ja auch viele Unternehmen, die durch Übernahmen wachsen. Und was ich da ganz spannend finde, ist, sich den Goodwill mal anzuschauen. Also sozusagen, wenn ich eine Firma kaufe und die hat irgendwie Vermögenswerte von 100 Millionen Dollar und ich zahle aber für die Firma 200 Millionen Dollar, dann zahle ich 100 Millionen Dollar an sogenanntem Goodwill. Das muss ich dann in die Bilanz schreiben. Dadurch kann man dann so ein bisschen abschätzen, erstens, wie viele Übernahmen macht eine Firma und wie teuer sind die auch tendenziell. Und dann kann man zum Beispiel den Goodwill ins Verhältnis zum Eigenkapital setzen. Das ist dann der sogenannte Goodwill-Anteil. Und dann kann man so ein bisschen sehen, okay, ist diese Firma eigentlich sehr stark durch Übernahmen gewachsen? Basiert da der ganze Wert eigentlich auf Hoffnung auf diese Übernahmen und kann so ein bisschen die Solidität vom Geschäftsmodell abschätzen? Genauso aber auch Kennzahlen irgendwie zu schauen, okay, wie rentabel ist eigentlich das Kapital von der Firma? Das heißt, die Firma hat irgendwie 1000 Milliarden an Assets und macht irgendwie 1 Milliarde an Gewinn und das dann ins Verhältnis zu setzen, gibt ein gewisses Gefühl dafür, wie rentabel das Geschäftsmodell an sich ist. Mhm. Und das sind so Kennzahlen, die sich die Leute eigentlich zu selten anschauen, weil es auch ein bisschen aufwendiger ist. Man muss da mal rumrechnen, man muss sich irgendwie die Zahlen ein bisschen zusammensuchen. Aber das sind so Sachen, die ich mir auch anschaue, die sich, glaube ich, andere Leute fast ein bisschen zu selten nur anschauen.
Okay, das ist dann wahrscheinlich auch eine Anspielung ein bisschen auf euer neues Buch, was bald rauskommen wird. Vielleicht willst du ja dazu noch ein paar Worte sagen, was bald passieren wird.
Ja, genau, endlich ein neues Aktienbuch. Die ganze Welt hat darauf gewartet, es gibt noch nicht genug. Ich habe gemeinsam mit Fuadomait ein Buch sozusagen auch zum Podcast geschrieben. Und die Idee war so ein bisschen, es gibt ganz viele so Anfängerbücher, wie zum Beispiel Finanzfluss oder Gerd Kommer, wo halt die Basics erklärt werden. So investieren ETFs, so funktioniert das, so funktioniert die Börse. Und dann gibt es halt so eher more advanced Bücher, wo dann wirklich schon tiefe Aktienanalyse erklärt wird, oder viele so Mindset-Bücher, irgendwie auch wie Costolani, was ich ein richtig geiles Buch, der große Costolani ist ein sehr gutes Buch, aber das ist ja auch wenig Praktisches und viel so irgendwie Mindset und wie er das gemacht hat und wie er damals irgendwelche Verträge gehandelt hat mit Schweinefleisch oder so. Wir hatten jetzt die Idee zu sagen, okay, wir machen es auch für Anfänger, aber auch für Leute, die sich schon ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen und erklären wirklich mal so Aktienanalyse. Also wie schaut man sich jetzt wirklich eine Einzelaktie an? Welche Kennzahlen sind da wichtig? Wie macht man vielleicht auch eine Discounted Cashflow-Analyse? Haben wir am Schluss auch mal aufgezeigt. Mhm. Aber halt an echten Beispielen. Also wir haben keine einzige ABC GmbH oder so drinnen, sondern es geht immer um echte Firmen, um echte Geschichten. Und zum Beispiel anhand von Air Berlin haben wir dann Schuldenkennzahlen erklärt und gesagt, okay, da und damals hättet ihr schon sehen können, okay, Air Berlin war eigentlich da verschuldet, da haben sie eine zu große Übernahme gemacht, das hat damals keinen Sinn gemacht. Mhm. Oder an Beyond Meat erklären wir dann irgendwie Bruttomarge und sagen, okay, wenn du jetzt als Firma eine negative Bruttomarge hast, das heißt, du verkaufst die Produkte günstiger, als sie in der Produktion kosten, ist es wahrscheinlich jetzt nicht das beste Zeichen. Ja. Genau, und so an so Praxisbeispielen erklären wir das dann.
Mega cool.
Genau, das ist der eine Teil. Und was wir dann auch noch machen, wir schauen uns Geschäftsmodelle an und erklären so ein bisschen, okay, was gibt es für verschiedene Geschäftsmodelle, was ist an dem attraktiv, was ist vielleicht nicht so attraktiv. Angefangen irgendwie von einem Franchise-Modell bis hin zu so Abo-Umsätzen. Mhm. Und da haben wir halt so, weiß nicht, 10, 15 Geschäftsmodelle aufgelistet, auch anhand von echten Beispielen, wo wir das dann so ein bisschen erklären.
Ja, mega interessant. Also richtet sich das Bücher eigentlich eher auf Profis oder Fortgeschrittenere oder auch für Anfänger?
Also man kann es als Anfänger auf jeden Fall anfangen zu lesen, weil wir haben auch die ersten 50 Seiten nochmal die kompletten Basics aufgerollt. Mhm. Und wir sagen auch, okay, für jeden, der ein bisschen fortgeschritten ist, soll die ersten 50 Seiten einfach überspringen. Mhm. Und dann der Hauptteil richtet sich eher an Fortgeschrittene. Aber das Gute ist, dass dadurch, dass es so sehr an Stories angelehnt ist und wir da auch immer Geschichten von Firmen mit erzählen und die Leute dahinter, kann man es auch als Anfänger lesen. Man versteht dann vielleicht jetzt nicht jede Kennzahl oder man ist ein bisschen overwhelmed davon, dass da so viele verschiedene Zahlen drin sind. Aber man kann es trotzdem gut durchlesen, weil es halt alles an Geschichten erzählt ist. Und man kriegt dann halt so ein bisschen ein Gefühl dafür. Zumindest ist das die Hoffnung. Müssen dann die Leser selbst entscheiden, ob man es wirklich so gut lesen kann. Aber wir sind ganz happy damit.
Ja, mega cool. Und wann kommt das Buch raus und ist es eigentlich schon fertig?
Ja, ist schon fertig. Es kommt jetzt am 29.06. raus. Das heißt, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt. Wahrscheinlich ist es dann schon draußen. Ja. Genau, es ist dann hoffentlich in allen Buchhandlungen. Sonst müssen wir nochmal beim Verlag anrufen, was da schiefgelaufen ist. Und natürlich auf Amazon kann man sozusagen bestellen. Aha. Genau. Und es gibt es auch als E-Book und es wird auch als Hörbuch kommen, aber das wird noch ein bisschen dauern.
Also am 29.06., wir nehmen jetzt gerade am Dienstag auf, also am Donnerstag soll es dann schon rausgekommen sein. Also mega, mega cool. Wie lange habt ihr für das Buch gebraucht und wie viele Seiten umfasst das Ganze?
Es hat 330 Seiten, reinen Inhalt. Mhm. Und wir haben, glaube ich, letzten Oktober angefangen zu schreiben. Mhm. Wir hatten ein bisschen den Vorteil, dass wir zu zweit waren und wir haben es uns immer so aufgeteilt, dass ich morgens 2 Seiten geschrieben habe und Fuadomait hat abends 2 Seiten geschrieben. Und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Also wir waren anfangs auch unsicher, ob das überhaupt funktioniert, dass man sozusagen am selben Text dann direkt weiterschreibt. Aber es hat dann ganz gut geflossen. Es hat auch noch niemand bemerkt, dass irgendwie 2 Leute dran geschrieben haben. Sonst liest sich irgendwie flüssig genug. Aber ja, so ein Buchprozess ist schon aufwendig. Also ich würde mir überlegen, nochmal ein Buch zu schreiben, weil gerade noch diese ganzen Korrekturschleifen und auch dadurch, dass wir viele Zahlen drin haben, irgendwann kommt dann der Tag, wo du nochmal auf die Idee kommst, alle Zahlen zu checken. Du bist auf 330 Seiten voller Zahlen, die ich alle nochmal nachrecherchieren muss. Das macht jetzt wirklich gar keinen Spaß. Genau, aber ich hoffe, es hat sich gelohnt sozusagen.
Ach krass, ja, Respekt, weil viele haben es ja öfters mal auf der Bucketlist, um mal ein Buch zu schreiben. Du schreibst es jetzt halt schon, also mega, mega cool. Wir packen auf jeden Fall mal den Link zum Buch bei uns in die Shownotes und für jeden, der sich interessiert, mehr über Kennzahlen zu wissen, auch über Themen Discounted, Cashflow-Methoden oder allgemein, wo du jetzt auch gemeint hast, so verschiedene Modelle wie auch Franchise oder so, holt euch auf jeden Fall mal das Buch. Also ich werde es mir auf jeden Fall auch holen. Und finde ich mega cool. Und Noah, jetzt Thema Watchlist. Hast du bestimmte Aktien auf deiner Watchlist aktuell?
also auf meiner Watchlist sozusagen als Investment noch nicht, da bin ich noch nicht so tief drin in den Aktien, aber vielleicht ein paar, die man nicht so kennt. Ich war letztens in Stockholm und habe mir dann mal ein paar so schwedische Firmen angeschaut, weil die ja relativ unbekannt sind. Und da ist mir unter anderem eine Firma aufgefallen, die heißt Evolution Gaming. Okay. Ist irgendwie, ich glaube, um die 30 Milliarden wert. Aha. Und die machen Casino-Livestreams, aber jetzt nicht irgendwie wie Ron Bilecki oder wie Knossi oder so, sondern die haben tatsächlich einfach Studios gebaut, wo dann diese Croupiers oder diese Poker-Dealer stehen und dann livestreamen. Und die ganzen großen Casino-Anbieter wie DraftKings, wie Betwin, wie die alle heißen, übertragen dann diese Streams auf ihren Plattformen und Evolution Gaming kriegt dann einen Teil der Gewinne, die zum Beispiel DraftKings damit macht. Das heißt, es ist eigentlich sozusagen Livestream-Video-Anbieter, ist jetzt kein Hightech-Modell oder so, aber die haben unfassbar viel Rendite gemacht. Die sind 2015 an die Börse und haben seitdem 8600% zugelegt. Das ist irgendwie mehr als Tesla, Nvidia, Netflix, alle anderen. Und 30 Milliarden ist ja immerhin eine solide Firma. Ist auch die 6 wertvollste Firma in Schweden. Der einzige Nachteil ist ein bisschen, dass es da immer wieder so Skandale gibt, dass sie auch in illegalen Wettgeschäften involviert sind. Das heißt, das Risiko muss einem bewusst sein, aber grundsätzlich ist das ein ganz spannendes Modell. Und das kann halt auch ein Konkurrent schwer nachbauen, weil die haben jetzt irgendwie in allen möglichen Ländern, in Malta und so, tausende Tische stehen, wo so Leute das übertragen, haben Croupiers recruited über die letzten Jahre. Das heißt, das hat auch einen relativ guten Burggraben eigentlich, das Modell. Und es ist eigentlich ziemlich absurd, dass man mit so Casino-Livestreams in Studios irgendwie Geld verdienen kann, aber es funktioniert.
Ja, also es ist echt absurd, wenn man sich überlegt, eine Milliardenbewertung für Casino-Livestreaming, also falls sich Leute Gedanken machen, wie sie jemals Geld verdienen sollen, dann löst man jetzt alle Glaubenssätze mal auf, wie man eigentlich letzten Endes eine Milliardenfirma aufbauen kann. Also wirklich krass. Aber wie bist du eigentlich über die Firma gestolpert? Also bist du zufälligerweise ins Casino rein und hast das gesehen oder machen die so viel Werbung dort?
Nee, ich habe mir die Liste der größten schwedischen Firmen angeschaut, der wertvollsten schwedischen Firmen und dann bin ich darüber gestoßen. Da gibt es eine ganz gute Seite, companiesmarketcap.com heißt die. Aha. Die hat immer so Listen, wo nur einfach die Firmen mit Marktkapitalisierung aufgelistet sind, dann in allen möglichen Ländern, allen möglichen Branchen. Und da findet man oft ganz, ganz coole Unternehmen. Zum Beispiel, was ich da auch gefunden habe, die viertgrößte schwedische Firma heißt Hexagon, ist auch um die 30 Milliarden wert und die sind einer der Weltmarktführer für so Messinstrumente, aber jetzt nicht irgendwie, die machen jetzt keine Wagen oder so, sondern die machen vor allem so Laser und Scanner und dann haben sie zum Beispiel so eine Laserdrohne, die dann Gebäude scannen kann, damit man da so 3D-Modelle damit bauen kann und die sind zum Beispiel vor allem über Übernahmen gewachsen, also die haben in den letzten 20 Jahren 180 Übernahmen gemacht und haben aber auch seit dem Börsengang irgendwie 7800% Rendite gemacht oder so, also deutlich mehr als die großen Indizes. Das ist, glaube ich, auch so eine Firma, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat. Hexagon heißt die.
Okay, spannend. Also gehst du eigentlich so ein bisschen so auf eine Art Peter Lynch vor? Also wenn du irgendwie Urlaube machst oder mal in anderen Städten unterwegs bist, dass du sagst, hey, du möchtest dir mal so vor Ort immer die Firmen anschauen. Also ist es genau der Ansatz?
Ja, das mache ich schon. Oft gar nicht so bewusst, sondern oft google ich dann halt. Also ich war letztes Jahr in Kanada und dann habe ich zum Beispiel irgendwie Tim Hortons stand da überall. Da waren Starbucks-Läden, waren mega viele, aber Tim Hortons war noch mehr. Und dann habe ich die halt mal gegoogelt oder ich weiß nicht mehr, ich glaube Dollarama hießen die, das ist so eine Ein-Dollar-Store-Kette, die da auch sehr stark verbreitet war und dann bin ich auf die gestoßen und alle sprechen immer über Dollar Tree oder Dollar General, aber Dollarama ist eigentlich von den Kennzahlen her sogar noch eine bessere Ein-Dollar-Store-Kette die habe ich mir dann auch angeschaut, weil ich halt da im Urlaub war, das heißt, das mache ich schon eigentlich ganz gerne, dann so Firmen zu finden oder halt dann auch mal nachzuschauen, okay, ich reise wohin, was sind denn da die größten Firmen, gar nicht dann so sehr die Real-Life-Experience, sondern einfach mal so nachzuschauen.
Ach, mega spannend. Hast du da noch in Tim Hortons rein investiert? Weil ich war auch schon mal in Kanada vor 3 Jahren und man hat wirklich gefühlt jeder Straßenecke diese Donutläden gesehen, ja.
Ich habe tatsächlich dann nicht investiert, aber ich fand sie auch spannend. Von den Kennzahlen her sind die auch relativ gut. Die waren ja früher, wir haben die auch im Buch drinnen, weil die früher, glaube ich, Teil von Wendy's waren oder so. Und ich glaube, Eggman hat die dann dazu aufgefordert, Tim Hortons abzuspalten. Okay. Das fand die Börse natürlich auch kurzfristig geil, aber langfristig hat Wendy's so den großen Wachstumstreiber genommen, weil sich Tim Hortons seitdem sehr, sehr gut entwickelt hat. Und das heißt, sonst wäre Wendy's jetzt wahrscheinlich deutlich wertvoller, als wenn sie das nicht abgespalten hätten.
Okay, ja, mega spannende Geschichte. Noah, auf jeden Fall echt spannendes Gespräch. Gibt es noch irgendwelche letzten Worte, die du unseren Zuhörern gerne weitergeben möchtest?
Ich glaube, beschäftigt euch weiterhin mit Börse, hört euren Podcast weiterhin an, ihr macht das ja echt irgendwie super. Ich habe mir auch letztens das Interview mit dem Finanzhacker angehört von euch. Ihr macht das, finde ich, echt cool und ich glaube, jeder, der irgendwie in dem Bereich was macht, im Börsenbereich und seriös unterwegs ist und irgendwie, glaube ich, die richtigen Sachen sagt, von wegen, ja, langfristig anlegen, beschäftigt euch mit den Themen. Ich glaube, das ist genau richtig und da sollte man auf jeden Fall dranbleiben, glaube ich.
Okay, ja, mega cooles Schlusswort. Danke nochmal an dich, Noah, und danke nochmal für deine Zeit hier.
Danke dir.
In diesem Sinne, Leute, ihr habt es jetzt mitbekommen, das neue Buch ist jetzt schon raus. Den Link packen wir in die Shownotes. Und Noah, vielen Dank nochmal für deine Zeit und dann hoffe ich doch mal, dass wir uns in nächster Zeit wieder hören und dass der Buchlaunch auch richtig gut gelaufen ist.
Machen wir so. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.